Bleiben Sie mobil mit den oberösterreichischen Nachrichten. Erfahren Sie alles über regionale Projekte, grüne Trends in der Mobilität und gewinnen Sie beim Mobilitätsgewinnspiel. Klimatickets, TIM-Jahresmitgliedschaften und Vignetten. Jetzt oberösterreichische Nachrichten lesen und Gewinnchancen nutzen unter nachrichten.at/mobilität.
Geld und Leben, der Finanzpodcast der oberösterreichischen Nachrichten. Von und mit Wirtschaftsressortleiter Dietmar Mascher.
Schönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Willkommen bei der neuesten Ausgabe des Podcasts Geld und Leben. Heute geht es um zwei der wichtigsten Dinge im Leben, nämlich um Geld und um Fußball. Wenn Sie in den vergangenen Wochen die Transfermeldungen verfolgt haben, dann kamen Sie vielleicht aus dem Staunen nicht mehr heraus. Allein in England haben die Vereine mehr als 3,5 Milliarden Euro für Spielertransfers ausgegeben und man denkt sich, wo soll das noch hinführen? Alleine Liverpool hat 125 Millionen Euro für Florian Wirtz überwiesen, über 140 Millionen Euro für den Stürmer Alexander Isaac. In den anderen Ligen gibt man es etwas billiger, aber dennoch, Fußball ist ein großes und Riesengeschäft und ein paar Millionen für einen Spieler sind mittlerweile eine Selbstverständlichkeit. Einer, der seit vielen Jahren mit diesem Thema befasst ist, ist der Linzer Spielerberater Max Hagmeier. Er war selber Spieler des Nationalteams, hat 12-mal fürs Nationalteam gespielt, war bei LASK, bei Föst, beim Karlsruhe SC und bei Rapid unter Vertrag und hat nach seiner aktiven Karriere zunächst beim LASK als Manager begonnen und hat sich anschließend selbstständig gemacht und ist seit mittlerweile ein Vierteljahrhundert Spielerberater. Herzlich willkommen, Herr Hagmeier.
Servus Dietmar, ich darf Dietmar sagen, Sie kennen uns schon lange genug.
Genau. Also, Max, wie wird man eigentlich Spielerberater?
Ja, ist eine lange Geschichte eigentlich. Ich hätte eigentlich Zahnarzt werden sollen, wie mein Vater und meine Geschwister, die jetzt Zahnärzte sind. Ich habe mich aber dann für den Fußball entschieden, bin Profifußballer geworden, habe Nationalmannschaft gespielt, bin im Ausland gewesen und habe dann aber mit 26 Jahren eine schwere Knieverletzung erlitten und habe dann aufhören müssen, habe dann Jus studiert, habe dann in zwei Anwaltskanzleien gearbeitet in Linz und bin dann wieder mal zum Fußball zurückgekehrt als Sportdirektor beim LASK und habe mir damals schon gedacht, mich interessiert auch die andere Seite, mich interessiert die Seite des Spielers und habe mich dann entschlossen, vor 27 Jahren ungefähr, den Beruf des Spielervermittlers anzunehmen. Ich habe die Lizenz gemacht. Damals sind doch
ziemlich. Muss man eine Prüfung ablegen, oder?
Da musste man eine Prüfung natürlich ablegen. Du musstest auch Geld hinterlegen, damals für Haftungsfälle. Es war ziemlich streng damals auch. Und seit 27 Jahren bin ich jetzt als Spielerberater tätig. Und nicht nur national, sondern auch international und habe natürlich jetzt sehr viel erlebt und sehr viel Erfahrung gesammelt.
Was macht ein Spielervermittler, ein Spielerberater eigentlich? Was sind da die Hauptaufgaben, außer Verträge zu verhandeln?
Naja, du sagst doch mal, schon eines Verträge zu verhandeln ist sicherlich ein wesentlicher Punkt. Das ist sehr interessant, muss ich auch sagen, weil wir auch in verschiedenen Kulturen auch unsere Verträge verhandeln. Ich habe Verträge in China verhandelt, ich habe Verträge in Südamerika verhandelt, ich habe Verträge in England verhandelt, in Deutschland, in Italien. Und überall sind die Verhandlungstaktiken verschieden. Ja, und das macht es auch spannend und für mich sehr, sehr interessant. Ja.
Wo ist es am schwierigsten?
Am schwierigsten? Ich könnte da so viel Geschichten erzählen, wie in China zum Beispiel oder auch in Italien oder auch, es kommt immer auf die Situation gerade an, wo man sich befindet und es geht halt auch immer sehr, sehr stark hängt es auch von der Kultur ab, in welchem Bereich du gerade bist. Ja, du musst dich auch als Verhandler auch einstellen und einlassen und du musst das beste Ergebnis herauszuzählen, aber es gibt jetzt, ich kann nicht sagen jetzt, wo es wirklich am schwierigsten war. Wir haben viele, viele schwierige Dinge positiv erledigt. Ja, weiters kann ich sagen, wir versuchen natürlich auch junge Spieler zu entwickeln. Das heißt, einerseits versuchen wir sie schon mit 15 Jahren zum Teil unter Vertrag zu nehmen, zusammen zu arbeiten mit den Eltern um sie dann weiterzuentwickeln, neben den Vereinen auch. Das ist nicht immer sehr einfach, muss ich sagen, weil in Wahrheit kennt ja auch niemand das Fußballgeschäft wirklich, wie das funktioniert und wie man den Spieler bestmöglichst betreut. Und die Betreuung nimmt auch einen sehr großen Teil unseres Business ein. Das sollte man eigentlich nicht unterschätzen, weil mittlerweile ist es so, früher haben wir 18-jährige Spieler unter Vertrag genommen, jetzt nehmen wir 15-, 16-jährige Spieler unter Vertrag. Also es ist immer jünger geworden. Man darf auch das Umfeld des Spielers nicht vergessen. Das ist ja auch ein Teil, sage ich jetzt einmal, des Erfolges. Ja, und dann gibt es halt, die Spieler wollen, dass man bei den Spielen ist. Die Spieler wollen, dass man eine Rundumbetreuung macht. Wir machen ja alles für sie in unserer Firma. Ob das jetzt Immobilien sind, ob das jetzt Anträge bei Behörden sind, wie auch immer. Wir machen alles für sie und das ist ja auch ein Teil unseres Erfolgs.
Jetzt hat sich der Markt unglaublich dynamisch entwickelt in den vergangenen 20, 30, 40 Jahren. Ich kann mich noch erinnern, als Diego Maradona verkauft worden ist, zunächst an Barcelona und dann an Napoli, da war die Transfersumme umgerechnet 100 Millionen Schilling, also rund 6, 7 Millionen Euro. Jetzt, wenn man die Inflation mitrechnet, war das überhaupt nichts im Vergleich, was heute gezahlt wird. Warum hat sich da haben sich diese Zahlungen so massiv erhöht?
Ich sage halt immer, wenn Geld da ist, wird es ausgegeben. Es gibt verschiedene Aspekte dazu zu betrachten. Einerseits, die Fernsehgelder sind natürlich exorbitant gestiegen. Ja? Die Vermarktungen sind gestiegen. Ja? Es ist ja eigentlich in der ganzen Welt etwas teurer geworden. Somit wird auch jede Vermarktung, jede Sponsortätigkeit kostet jetzt mehr als früher. Und natürlich, eins muss man dazu sagen, der Fußball, der ist sehr global geworden und der Fußball ist ja mehr als nur der Sport. Mittlerweile ist das ja ein Event, ein Ereignis und da wollen halt viele dabei sein.
Mhm. Aber jetzt solche Zahlungen wie zum Beispiel für Wirtz oder vorher für Beckham, der auch schon sehr viel Geld an den Verein gewechselt hat, das ist natürlich sind andere Dimensionen. Wie wird so ein Preis gebildet? Gibt es da eine Börse für Spieler oder wie kann man sich das vorstellen?
Also die Frage, wie das so ein Preis gebildet ist, ich sage immer so, Nachfrage. Es geht um das, wer zahlt was. Und für mich ist der Marktwert eines Spielers immer das, was bezahlt wird. Ja, und das steht in keiner Relation mehr, das muss man ganz ehrlich sagen. Wenn es jetzt für einen Spieler wie den Wirtz 3, 4 Clubs gibt, die Interesse haben, die treiben sich ja gegenseitig den Preis in die Höhe. Und irgendwann einmal bleibt einer über. Meistens der das meiste Geld hat. Ja. Mhm. Also es ist eigentlich nicht mehr nachvollziehbar, was da derzeit passiert. Auch für mich als Insider kann ich nur den Kopf schütteln und ich frage mich wirklich manchmal, wo das hingeht. Ich kann mich noch erinnern, ich habe ein Interview gegeben, auch in der Corona-Zeit, und da habe ich gesagt, ich gehe davon aus, dass das Geld einfach weniger wird. Aber ich habe mich getäuscht. Es wird mehr. Beschränkungen halte ich eigentlich für falsch, wenn man das macht, weil der Markt reguliert es. Ja? Und wenn das Geld einmal nicht mehr da ist, dann wird es Probleme geben, dann wird es ja wieder weniger geben. Aber der englische Markt treibt natürlich die ganzen Ablösesummen extrem.
Warum ist der englische Markt so stark und worauf ist er zurückzuführen?
Ja, es ist richtig erkannt. Im Juni, Juli war es eigentlich relativ ruhig. Ja. Da sind ablösefreie Spieler sind da transferiert worden. Man hat Spieler noch verhandelt, aber Abschlüsse sind relativ wenig passiert. Um viel Geld. Ja. Erst nachdem die Engländer wirklich reingegangen sind und begonnen haben, das Geld auch nach Europa zu bringen, hat sich in Europa und das Transfergeschehen erst richtig entwickelt. In Italien erst die letzten 2 Wochen. Ich möchte es aber ein bisschen erklären auch, ja. Dass in England hat man 4 Milliarden an Fernsehgeldern, ja. 2 Milliarden kommen da von der Vermarktung innerhalb Englands und 2 Milliarden außerhalb. Wenn man im Vergleich dazu mit Deutschland hat um die 1 Milliarde und einen Bruchteil davon ist eine Auslandsvermarktung. Ja. Das heißt, wenn die Engländer, die haben das Geld, ja, wenn die beginnen, auch Transfers zu machen, wie du vorher gesagt hast, den Ekitike von Frankfurt und dann Woltemade bezahlt, na, dann haben auch die europäischen Vereine viel, viel mehr Geld. Ja. Aber wo haben die Engländer das Geld? Ja? Neben der Vermarktung TV-Rechte haben sie natürlich sehr viele Investoren. Von diesen ganzen Vereinen sind, glaube ich, 9 Vereine mit Investoren aus Amerika, dann gibt es Investoren aus dem arabischen Raum und auch Russen aus Russland. Und da hat man natürlich viel mehr Möglichkeiten, Spieler zu kaufen, Spieler zu vermarkten. Ja. In Deutschland zum Beispiel, wenn ich schaue, von den 25 teuersten Transfers im Sommer waren, glaube ich, 19 Transfers mit englischer Beteiligung. Mit Vereinen mit englischer Beteiligung. Das sagt viel aus, ja. Da Bayern München hat, glaube ich, den Diaz um 60 oder 70 Millionen geholt. Das war schon das meiste, aber die anderen haben überhaupt keine Möglichkeiten gehabt, in diese Richtung zu gehen. Galatasaray hat einmal einen großen Transfer gemacht. Auch wenn man sagt, Saudi-Arabien, glaube ich, hat der teuerste Transfer war 60 Millionen, ja, in Saudi. Ja, also man sieht eigentlich wirklich, wo das Geld ist. Und das ist halt schon sehr, sehr interessant. Und man sieht auch, dass in England wirklich Summen bezahlt werden, auch was Gehälter der Spielen betrifft, wo die europäischen, wo Deutschland, Italien auch nicht mit kann.
Aber wer viel Geld hat und es investiert, möchte eine Rendite haben. Gibt es diese Renditen oder wer bekommt da wieder was zurück oder wie spielt man das Geld wieder herein? Mit den Fernsehrechten hast du schon angesprochen. Eine Möglichkeit ist das Merchandising. Ich kann mich erinnern, Cristiano Ronaldo hat einen Großteil seiner Transfersumme bei Juventus Turin über den Trikotverkauf wieder hereingespielt. Was spielt da alles eine Rolle?
Ich glaube, wir sollten mal fragen, wieso zahlt ein Club überhaupt so viel für einen Spieler? Einerseits möchte er einen guten Spieler haben, um einen sportlichen Erfolg zu haben, was natürlich wiederum wichtig ist, in weiterer Folge auch wieder neue Sponsoren zu bekommen und Fernsehgelder zu bekommen, weil die sind ja auch zum Teil abhängig davon, welche Position du in deiner Liga spielst. Ja. Aber andererseits geht es halt auch darum, auch den Zuschauern etwas zu bieten, was auch für mich auch ein Beweggrund ist, wenn ich einen tollen Spieler jetzt, sage ich mal, in meiner Mannschaft habe, dann erwarte ich mir mehr Merchandising, dann erwarte ich mir mehr Zuseher, mehr Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit und auch wieder Sponsoren neu. Ja, aber es ist ja alles ein bisschen verzahnt in diesem Fußball. Und oft ist es natürlich so, dass sie Vereine übernehmen, weil sie den sportlichen Erfolg wollen, aber der wirtschaftliche einfach hinten nachhinkt. Ja, das ist die eine Gefahr. Aber andererseits geht's dann darum wieder, man sieht das ja auch in auch heuer im Sommer, muss ich sagen, die großen Summen sind für junge Spieler bezahlt worden. Ja, wenn du jetzt 26, 27, 28 bist, dann musst du schon was Außergewöhnliches haben, damit man überhaupt so eine Summe bezahlt. Weil die Clubs sagen immer so, okay, der ist 22, 23, der kostet jetzt 50 Millionen, 60 Millionen. Ja, in 2, 3 Jahren, 4 Jahren verkaufe ich ihn um 80 Millionen, 100 Millionen. Und so wird halt gehandelt. Und das finde ich manchmal unfair gegenüber älteren Spielern, weil die dann oft durch den Rost fallen, weil man halt, so gesagt, ich will nicht sagen Jugendwahn ist, aber man will junge Spieler haben, um wieder den nächsten Profit zu bekommen von ihnen.
Es gibt auch Vereine, die das als Geschäftsmodell auch entdeckt haben, junge Spieler zu entwickeln und dann gutes Geld zu verkaufen. Ich denke nur an Eintracht Frankfurt, die einen Millionentransfer nach dem anderen abgewickelt haben. Sind das die Cleveren, die Frankfurter?
Sie sind nicht, ich würde nicht sagen die Cleveren, sie sind die Besseren. Mhm. Ja. Also Markus Gröscher kenne ich sehr gut, das ist ein Topmann, auch im internationalen Sportbusiness. Ich bin überzeugt davon, der wird bald einmal bei Bayern München landen. Und es geht nicht nur um das System, dass ich sage, ich bringe jetzt nur junge Spieler. Ich muss auch wissen, welche. Da gibt es ja genug Vereine, die holen an jungen Spieler nach einem anderen und es wird nichts draus. Ja. Also grundsätzlich, die Idee, die hat ja Salzburg begonnen in Österreich, ja, auch aus Spieler aus dem Ausland zu holen, aus den Akademien, aus Afrika. Und die haben sehr, sehr gute wirtschaftliche Erfolge, aber auch sportliche Erfolge erzielt. Ja, Frankfurt ist ein besonderes Beispiel, weil ich sage, die machen es richtig, richtig stark. Also es geht immer für mich um Manpower. Ja, das Wichtigste ist der, der das Geld austeilt. Ja, der sagt, für den Spieler zahlen wir das, für den Spieler zahlen wir das und den Spieler holen wir und dann verkaufen wir wieder einen. Ja, weil du siehst ja auch, Frankfurt verkauft ja Top-Spieler.
Etikette?
Ja, sie kaufen ja den Etikette, haben sie um viel Geld verkauft und sie müssten nicht mehr verkaufen. Ich kenne Frankfurt seit 21 Jahren. Ja, bin ich mit dem Club sehr eng verbunden, mit den handelnden Personen. Und ich habe gesehen, wie sie die entwickelt haben. Ja, also es hängt schon von den Personen ab, die einen Club führen, ja, und die das Geld ausgeben. Und das ist das Entscheidende.
Mhm. Vielleicht kommen wir zu Österreich. Du selber hast ja unter anderem Lazaro unter Vertrag. Du hast gerade einen Spieler in die USA vermittelt, nämlich Fitz von der Austria. Welche Transfersummen sind denn für österreichische Spieler derzeit ungefähr relevant? Um welche Summen geht's da?
Also eins möchte ich auch dazu sagen. Man redet immer nur von diesen Wirtz oder vom Isaac oder Woltemat. Also das sind einfach Summen, die auch nicht normal sind und alltäglich sind. Österreichische Spieler haben leider im Moment nicht diesen Transferwert wie vielleicht Spieler aus Deutschland oder aus Italien oder aus England, ja. Es ist schwierig, wie gesagt, irgendwelche Transfersummen zu nennen. Es gibt auch Spieler, die aus Österreich, die schon 20 oder 15 Millionen gebracht haben, ja. Ich glaube nicht, dass derzeit ein österreichischer Spieler da ist, der vielleicht 50 oder 60 Millionen an Transfersummen erzielen wird. Ich glaube auch, dass es nur dann möglich ist, wenn die Spieler frühzeitig oder irgendwann ins Ausland gehen, zu einem guten Verein gehen und dort noch einmal zeigen in einer besseren Liga, welche Qualität sie haben. Aber grundsätzlich habe ich vorher schon gesagt, das große Geld kommt alles aus England. Ja. Und das müssen wir uns bewusst sein. Wir sind ein kleiner Fisch im großen Teich.
Du hast ja schon angesprochen, man investiert sehr viel Geld in einen Spieler, aber das ist ja gleichzeitig auch ein unglaubliches Risiko dabei, weil wenn sich dieser Spieler verletzt und länger ausfällt, ist die Frage, wer kommt denn dafür auf? Gibt es da Versicherungen oder ist das einfach das Risiko, dass man eingeht als Verein, dass jemand mit einem Kreuzbandriss, so wie Alaba, ein Jahr ausfällt?
Es gibt natürlich Versicherungen für diese ganzen großen Transfers und für diese Spieler. Aber wie gesagt, für einen Kreuzbandriss, wie du ihn angesprochen hast, natürlich sollte man zwischen 8 und 10 Monate damit rechnen. Ich glaube, das größere Problem ist eher das sportliche Thema. Weil du holst dir einen Spieler primär zuerst einmal, um, dass er dir eine Leistung bringt und dass er spielt. Und wenn er dann so lange verletzt ausfällt, natürlich hat das wirtschaftlich auch möglicherweise folgen, aber grundsätzlich geht es um den sportlichen Erfolg. Aber die Vereine sichern sich natürlich mit Versicherungen ab.
Mhm. Wir haben schon einmal über das Thema Transfers gesprochen vor einigen Jahren. Da ging es darum, dass das Bosman-Urteil doch den Markt sehr stark verändert hat. Vielleicht kannst du kurz erklären, was das Bosman-Urteil war und was es bewirkt hat.
Ja, das Bosman-Urteil war natürlich ein entscheidendes Urteil in dem Fußball. Ganz kurz gesagt, das bedeutet es, wenn ein Spieler jetzt nach Ende Ablauf seines Vertrages ist, ist er sozusagen, kann er ablösefrei ohne Transfersumme den Verein wechseln. Junge Spieler, die bis zum 23. Lebensjahr, da gibt es dann noch internationale Ausbildungsentschädigungen, die nach einem gewissen Schema dann berechnet werden, die natürlich nie die Höhe einer Transferentschädigung dann haben. Ja. Aber für die Spieler, muss ich sagen, war das ein monumentales Urteil und macht es uns als Berater natürlich auch viel leichter. Ich kann mich noch erinnern, zu meiner Zeit, wie ich Profifußballer war, ich wollte mal von einem Verein zum anderen wechseln, es war mir nicht möglich, weil der mein Verein einfach zu viel Ablöse verlangt hat und ich habe dann das Angebot nehmen müssen, so quasi, was mir dann vorgeschlagen worden ist. Also dieses Urteil hat den Fußball revolutioniert und auch zum Vorteil der Spieler. Aber die Vereine können mittlerweile umgehen. Die versuchen halt, die Spieler langfristig unter Vertrag zu haben, frühzeitig die Verträge zu verlängern, um einen Marktwert weiterhin noch in ihren Bilanzen zu haben.
Und dann wird dann gepokert zwischen Spieler und Verein, wenn der Spieler lieber früher gehen möchte, wer wie viel zahlen muss, oder? Das ist dann die große Herausforderung auch für die Spielerberater im Hintergrund, wenn sie mit den Vereinen verhandeln.
Naja, man muss immer zwei Seiten sehen, die eine Seite des Vereines und die eine Seite des Spielers. Wir als Spielerberater, wir arbeiten hauptsächlich mal zuerst möglicherweise für den Spieler, aber auch für die Vereine. Ja, wir bekommen ja auch Aufträge von Vereinen, den Spieler zu verlängern oder den Spieler zu bringen, den Spieler zu verhandeln oder zu transferieren. Ja, es ist ja mittlerweile so, dass wir nicht nur für Spieler arbeiten, sondern wir arbeiten für die Vereine zusammen mit den Spielern und versuchen, Lösungen zu finden. Das macht sich nicht immer einfach, ja, aber ich denke, dass wir als Berater wirklich sehr wichtig auch für einen guten Transfer sind, beziehungsweise auch für Vertragsverlängerungen, weil es einfach notwendig ist, auch Lösungen zu finden. Du musst dir ja vorstellen, ein Spieler hat eine Idee, möchte das und das verdienen, was aber vollkommen überzogen ist, der Verein will das nicht machen. Ja, also wir arbeiten auch im Sinne auch dann des Vereines, um eine Lösung zu finden für den Spieler. Und das macht es oft richtig spannend. Ja.
Für die Spieler war das Bosman-Urteil ja auch in einer anderen Hinsicht interessant, weil sie, wenn sie ablösefrei wechseln konnten, auch bei ihrem eigenen Gehalt etwas nachschärfen konnten und möglicherweise höhere Gagen bekommen haben. Hat sich diese Spekulation erfüllt?
Bei sehr guten Spielern ja, bei durchschnittlichen Spielern eher wenig und bei nicht so tollen Spielern überhaupt nicht. Ja. Bei denen war es überhaupt notwendig, dass sie ablösefrei gehen konnten, dass sie überhaupt einen neuen Arbeitsplatz gefunden haben. Ja. Man muss sich das schon auch ein bisschen so vorstellen, es gibt die großen Transfersummen, werden ja nur für die Topspieler bezahlt. Ja. Und da ist das Geld da. Wenn es aber ein durchschnittlicher Spieler ist, aber ein Spieler, der nicht diese sportlichen Erwartungen erfüllen kann, da wird schon schwierig, dass du 2-3 Millionen Transfersumme bekommst. Ja. Und für die anderen ist es überhaupt notwendig, dass sie ablösefrei sind, weil sonst können sie überhaupt deinen Arbeitsplatz, ich sage immer Arbeitsplatz, weil Fußballer, das ist ein Arbeitsplatz für mich, dass er den überhaupt wechseln kann. Und so gesehen, wir reden immer nur von den großen Transfersummen, wir reden immer nur von den großen Gehältern. Man muss in Österreich vor allem schon die Kirche ein bisschen im Dorf lassen. Es gibt auch Spieler, die in der österreichischen Bundesliga um 3.500 brutto Fixum gespielt haben oder spielen müssen. Ja, also es hängt sehr viel von Leistung ab, von Qualität ab und von Faktoren, auch dass du gute Berater hast, die dich dann auch dorthin bringen können, wo du dann hin willst.
Mhm. Du hast es schon angesprochen, die Gehälter, das eine ist das Fixum, das andere ist die Leistungsvariable. Wie ist denn das ungefähr aufgeteilt? Wie hoch ist der variable Anteil, der Erfolgsanteil bei den Gehältern?
Das ist verschieden. Das ist alles Verhandlungssache. Und daher habe ich vorher schon gesagt, wie wichtig ein guter Verhandler für den Spieler, aber auch für die Vereine. Ich möchte schon klar und deutlich auch sagen, dass wir auch für die Vereine arbeiten. Ja, es gibt in verschiedenen Ländern gibt's eigentlich fast nur, zum Beispiel in Italien, auch in England zum Großteil gibt's Basic Salary. Ja, also das Fixgehalt. Dann gibt's aber Prämien dazu natürlich für Siege und aber nicht so wie in Österreich oder in Deutschland, wo es sehr gemischt ist, ja, wo ein Teil Fixum ist und ein Teil Punkteprämien, Einsatzprämien, verschiedene Dinge, die man da in die Verträge hineingeben kann, hängt natürlich immer wieder von der Qualität des Spielers ab. Daher kann ich ja das Verhältnis gar nicht sagen. Nur in Italien Serie A, Serie B gibt's nur Fix, ja. Prämien gibt es dazu, wenn du Meister wirst, wenn du was immer willst. Einsatzprämien vielleicht. In England dasselbe. Ja. In Deutschland gibt es wie in Österreich Fixum plus Einsatzprämien, Signing Fees und alles Mögliche, was da alles dazu gibt. Ja. Und so gibt es auch in den anderen, in Belgien, Holland dasselbe. Also es gibt eigentlich, das, das fixe Gehalt hängt davon ab, welche Qualität der Spieler hat.
Jetzt ist es so, damit man eine Einordnung bekommt, du hast gesprochen von Spielern in der Bundesliga, die 3-5 Fixum haben. Was ist da das Durchschnittsgehalt von einem Spieler in der Bundesliga? Kann man das ungefähr eingrenzen?
Ganz ehrlich, das möchte ich ja gar nicht sagen, weil ich sage, was ist ein Durchschnittsgehalt? Mhm. Ja. Es hängt immer von dem jeweiligen Spieler ab.
Ja. Aber Tatsache ist, dass zum Beispiel offenbar in der zweiten deutschen Bundesliga die Gehälter höher sind als in der österreichischen ersten Bundesliga, oder?
Kann man Würde ich auch nicht so sagen, weil das hängt immer wieder vom Verein ab. Wenn ich beim HSV einen Vertrag mache, natürlich, da kann ich ein bisschen, das stimmt. Ja. Aber wir haben natürlich auch mit Salzburg, auch Rapid soll sehr gut, ich sage auch Sturm Graz mittlerweile, der LASK hat auch zeitweise sehr gut bezahlt. Also ich denke schon, dass wir da auf jeden Fall auch mit der zweiten deutschen Bundesliga mithalten.
Wie findest du Spieler, die du berätst? Kommen die zu dir oder schaust du dir an und scoutest sie quasi und sagst und trittst mit ihnen in Kontakt? Wie funktioniert das?
Ja, gibt es auch wieder verschiedene Möglichkeiten. Einerseits haben wir, Gott sei Dank, muss ich sagen, haben wir mittlerweile uns so positioniert durch unsere ganzen Erfolge, die wir im Fußball gefeiert haben mit den Spielern, dass wir auch angerufen werden, schon kontaktiert werden von Spielern oder vom Umfeld der Spieler. Wir scouten natürlich auch sehr viele Spieler, wobei es in Österreich relativ, sage ich jetzt mal, einfach ist, weil wir nicht so ein großes Fußballland sind mit so vielen Clubs. Wir sprechen die Spieler auch an, ja, keine Frage. Wir sprechen auch das Umfeld an. Ich sage immer wir eigentlich, weil mein Sohn der Max Junior natürlich auch schon überragende Arbeit macht. Kein Wunder, er hat ja seitdem er geboren ist, Richter, hat er den Fußball eingeatmet. Ja. Bin sehr stolz auf ihn und er wird bald fertiger Jurist auch noch sein, was auch ein wichtiger Punkt ist. Ja, wir sind sehr viel unterwegs auf den Fußballplätzen, wie in den Stadien. Ja, und dann sprichst du halt mit den Leuten und dann sprichst du halt auch mit Spielern und dann entwickeln sich auch in weiterer Folge oft, dass man den Spieler dann unter Vertrag nimmt. Aber wie gesagt, es kommen auch Spieler, die werden uns von anderen Beratern angeboten, wo sie uns ersuchen, dass wir ihnen helfen, sie weiter zu transferieren. Und wir haben auch zusätzlich noch eine Akademie in Ghana, die wir seit 8 Jahren betreiben, was wirklich auch viel Arbeit ist. Ja. Das kann man sich vorstellen da in Afrika, weil wir haben Jungs von 11 bis 15 Jahren und von 15 bis 18 Jahren. Das ist auch sehr kostenintensiv, möchte ich auch noch dazu sagen. Aber wir haben schon sehr, sehr gute Spiele herausgebracht. Ja, und so haben wir ein Netzwerk auch mittlerweile gebildet in ganz Europa oder nicht nur in Europa, von Scouts und von Personen, die uns Spieler nennen, die uns Spieler anbieten. Aber wie gesagt, noch einmal, unser Hauptaugenmerk, wir sind eine österreichische Agentur, wir wollen österreichische junge Spieler weiterentwickeln, wir wollen österreichische junge Spieler zu nicht nur als Fußballer weiterentwickeln, sondern auch als Mensch, soweit er das zulässt natürlich auch, ja, und sie dann ins Ausland transferieren, wenn es soweit ist.
Wie viel verdient man als Spielervermittler? Oder wie bemisst sich das Honorar, das ihr bekommt? Ist das auch Verhandlungssache wahrscheinlich?
Natürlich. Mhm. Es ist eigentlich immer Verhandlungssache. Hängt auch mit der jeweiligen Situation zusammen, in der der Verein ist. Ja. Hängt natürlich auch vom Gehalt des Spielers ab. Es gibt einfach die Vereinbarungen, die man dann persönlich immer schließt mit den Clubs.
Mhm. Ist klar. Noch ein Thema. Der Frauenfußball hat ja in den vergangenen Jahren etwas an Bedeutung gewonnen. Wenn man sich angeschaut hat, die Europameisterschaften, Weltmeisterschaften werden im Fernsehen übertragen, werden live übertragen. Da kommt eine Nachfrage im Entstehen. An den Transfersummen merkt man das bei Weitem nicht. Ist da eine Annäherung ansatzweise erkennbar?
Ich denke schon, dass da eine Annäherung erkennbar ist, wenn man das wenn man schaut, was vor 10 Jahren war und wie sich der Damenfußball jetzt entwickelt hat. Also ich schaue mir das auch ab und zu mal an, wenn ich zufällig da in der Gegend bin und dann schaue ich mir ein Spiel an oder bei der Weltmeisterschaft und ich muss sagen, es macht mir wirklich sogar Spaß. Ja, aber ist natürlich vom Volumen, vom wirtschaftlichen Volumen, kann man überhaupt nicht vergleichbar mit dem Männerfußball. Mhm. Ob das jetzt gerecht ist oder nicht gerecht ist, das möchte ich dahinstellen. Aber man sieht auch, dass bei den Damen viel mehr Zuschauer derzeit schon immer mehr kommen, weil es einfach immer mehr sportlich, sage ich mal, eine Wertigkeit bekommt. Und das macht es dann interessant. Mhm. Gut. Aber wie gesagt, ich habe keine Zeit für einen Damenfußball, dass ich eine Dame betreue.
Wie viele Spiele schaust du im Jahr?
Ja, ich habe 2019 habe ich 68 Flüge gehabt. Dann weiß ich nicht, wie viele Kilometer ich dann noch mit dem Auto gefahren bin. Das kannst du dir vorstellen, wie viel ich unterwegs war. Und ich habe es noch nie gezählt, aber ich habe schon einige tausend Spiele insgesamt gesehen.
Und die Leidenschaft brennt weiter für Fußball?
Ja, die Leidenschaft brennt, weil wir sind erfolgreich, wir haben auch Spaß dabei. Ich muss aber ganz ehrlich dazu sagen, es hat sich sehr viel verändert. Auch das sieht man ja in der Gesellschaft, gibt es viele Veränderungen. Ja. Ich kann nicht sagen, dass das immer alles positiv war, aber derzeit überwiegt noch die Freude.
Gut. Lieber Max, vielen herzlichen Dank fürs Gespräch. Bei Ihnen, meine sehr verehrten Damen und Herren, bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, Sie sind auch bei der nächsten Folge von Geld und Leben wieder dabei. Auf Wiedersehen.
Übrigens hören Sie unseren Finanzpodcast auch auf allen gängigen Plattformen. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns über eure Nachrichten an podcasts@nachrichten.at. Folgt uns gerne auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens. Und kennt ihr schon unsere anderen Podcasts? Schaut doch mal nach auf nachrichten.at/podcasts. Bis zum nächsten Mal.